Wir haben gerade gesungen, Jesus, der beste Herr der Welt. Gehen wir davon aus, dass jeder von euch schon im Urlaub war oder auch immer wieder in Urlaub geht. Und heutzutage ist es ja fast normal, wenn man in ein Hotel geht oder so, dann gibt es einen Spa-Bereich. Man kann auch Wellness-Bereich sagen. Könnten wir uns vorstellen, in so einem Spa-Bereich, in so einem Wellness-Bereich, dass Jesus da auch da ist? Dass man gerade in dem Bereich ihm begegnet? In unserem heutigen Text geht es um eine solche Begegnung mit Jesus, aber den Spa-Bereich, wo er betritt, der sieht ganz anders aus, als wir ihn uns vielleicht vorstellen. Es ist in unserem Text kein Ort von menschlicher Sorglosigkeit und Barmherzigkeit, eher ein Ort des Elends, wo Kranke, Lahme, Blinde, Ausgezehrte sind. Stellen wir uns so einen Spa-Bereich vor. Ich möchte den Text lesen für heute aus Johannes 5. Vers 1 bis 15. Johannes 5, Vers 1 bis 15. Spa-Bereich, Teich Bethesda. Bald darauf war ein jüdisches Fest und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Am Schaftor in Jerusalem befindet sich ein Teich mit 5 offenen Hallen. Auf Hebräisch wird er Bethesda genannt. Eine große Anzahl von Kranken lag ständig in den Hallen, Blinde, Gelähmte und Menschen mit erstorbenen Gliedern. Unter ihnen war auch ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen. Er erkannte, dass der Mann schon lange unter seiner Krankheit litt und fragte ihn: "Willst du gesund werden?" Der Kranke antwortete: "Herr, ich habe keinen, der mich zum Teich führt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich es allein versuche, ist immer schon jemand vor mir da." Jesus sagte zu ihm: "Steh auf, nimm deine Matte und geh." Im selben Augenblick wurde der Mann gesund. Er nahm seine Matte und konnte wieder gehen. Der Tag, an dem dies geschah, war aber ein Sabbat. Einige von den führenden Männern sagten deshalb zu dem Gehalten: "Heute ist Sabbat, du darfst deine Matte nicht tragen." Er antwortete: "Der Mann, der mich geheilt hat, sagte zu mir: Nimm deine Matte und geh." Da fragten sie ihn: "Wer ist es, der dir so etwas befohlen hat?" Aber er konnte keine Auskunft darüber geben, denn Jesus hatte den Ort wegen der vielen Menschen schon wieder verlassen. Später traf Jesus ihn im Tempel und sagte: "Hör zu, du bist jetzt gesund. Tu nichts Unrechtes mehr, sonst wird es dir noch schlimmer ergehen." Der Geheilte ging fort und berichtete den führenden Männern, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Vielleicht ein schöner, warmer Frühlingstag. Ein bisschen wärmer wie heute vielleicht. Bei uns oben ist es an mancher Stelle weiß. Frühlingstag sieht anders aus. Die Pilger, sie wanderten durch die Gassen von Jerusalem und Jesus, er geht einige Schritte abseits, zur Stätte des Jammers, zum Teich Bethesda. Ich möchte ein paar Gedanken, die ich gelesen habe, vorlesen, zu diesem Ort Bethesda, an dem sich die Geschichte, die ich gerade gelesen habe, zugetragen hat. Was sich hier am Teich Bethesda ereignet hat, dem haben lange Zeit viele theologische Forscher misstraut. Die Heilung des Gelähmten haben sie als fromme Fantasie von Johannes verstanden. In keinem anderen Evangelium, aber auch sonst nirgendwo in der Bibel ist von diesem Teich Bethesda die Rede. Spätere Berichte geben die genaue Lage nördlich vom Tempelplatz am Stephanstor an. Bis zum Zweiten Weltkrieg gingen die meisten Theologen davon aus, dass die Angaben von Johannes nicht stimmen. Erst die Ausgrabungen damals dann, die sich durch 17 bis 25 Meter Schutt durcharbeiten mussten, brachten diesen Doppelteich ans Licht. Sowohl der Nordteich wie auch der Südteich waren trapezförmig. Zwischen beiden Teichen war eine 6,5 Meter hohe und breite Trennmauer. Darauf stand eine Säulenhalle, die von Herodes prächtig mit über 8 Meter hohen Säulen ausgestattet war. Dazu waren alle vier Seiten des Teiches mit Hallen umgeben. Das sind insgesamt 5 Hallen, wie es in unserem Text steht. Es wird davon ausgegangen, dass um das Jahr 200 vor Christus die zwei Wasserteiche von Bethesda angelegt wurden, um den Tempel mit Wasser zu versorgen. Das ist auch in den Apokryphen festgehalten, in Sirach 50, Vers 3. Bei den Ausgrabungen fand man auch im Nordteich einen Kanalschacht, der das Wasser zum Tempel leitete. Auch das als Bestätigung kann dann noch eine literarische Erwähnung des Namens Bethesda aus biblischer Zeit erwähnt werden. In einer Kupferrolle, die im Qumran gefunden wurde, sind Orte aufgeführt, wo der Tempelplatz versteckt wurde. In der dortigen Bezeichnung von Bethesda klingt auch an, dass es sich dabei um zwei Teiche handelt. So genau haben sich die Dinge, die Schriften des Johannes bestätigt. Dass solche Stätten aus dem Trümmerschutt ausgegraben werden, macht uns die biblische Botschaft lebendig. Gott hat sich an geschichtlichen Stätten dieser Erde in Jesus offenbart. Soweit die geschichtlichen Nachweise. Also keine Fantasie von Johannes. Im Nachhinein dürfen wir auch dies sehen. Was vielleicht bezeichnend ist bei dieser Geschichte am Teich Bethesda, es wird nur von einem Schicksal berichtet. Nicht von den vielen Kranken oder Gelähmten, die da waren. Nur von einem. Es handelt sich um Begrenzungen und Möglichkeiten im Leben. Und die gibt es doch bei uns heute genauso. Begrenzungen, Möglichkeiten. Zur Zeit Jesu gab es diesen Teich noch. Ein Ort, wo Kranke, Blinde, Gelähmte waren, um Linderung, ja um Heilung zu erfahren. Und genau an diesem Ort hält Jesus eigentlich eine ganz kurze Predigt. Ihr könnt sagen, mit 4 Worten. Willst du gesund werden? Ihr könnt sagen, blöde Frage, merkwürdige Frage, provozierende Frage. Welcher Kranke will nicht gesund werden? Der Kranke antwortet Jesus, ich habe doch gar niemanden, der mich zum Teich bringt. Wenn sich das Wasser bewegt, wie soll ich gesund werden? Und Jesus, er sagt ganz einfach, steh auf. Das ist ein Wunder. Ja, es ist noch mehr. Es ist eine praktische Auferstehungsgeschichte. Er sagt, steh auf, Auferstehung. Wie bei der Geschichte von Jesus am Ostermorgen. Ich könnte vielleicht sagen, oder ich denke so, die Macht, die den Lahmen aufstehen lässt, ist dieselbe Macht, mit der Gott Jesus am Ostermorgen auferweckt. Symbolisch stand der Teich für Gottes Heilung. Aber ohne dass Jesus da gewesen wäre, bleibt die Hoffnung ungewiss. Jesus, er ist der wahre Lebensspender. Das zeigt sich an diesem Mann am Teich Bethesda. Jesus, er ist die Quelle der Heilung, nicht irgendwelche äußere Umstände. Die ganzen Bedürftigen, die da waren am Teich Bethesda, wo haben sie hinblickt? Aufs Wasser. Wann bewegt sich das Wasser? Das war der entscheidende Punkt. Sie haben sich auf das Wasser konzentriert, wann sie sich bewegte. Wer hat auf Jesus geschaut? Keiner. Nicht mal einer hat auf Jesus geschaut. Alle schauten auf das Wasser. Aber Jesus war doch am Teich. Er konnte doch heilen. Aber keiner von den Anwesenden hat Jesus gesucht. Und dieser Mann, lesen wir in unserem Text, war schon 38 Jahre krank. Er hatte den Willen, gesund zu werden, aber die Kraft, die fehlt ihm. Und nun kommt Jesus in sein Leben. Er verändert alles. Und Jesus, er bittet ihn aufzustehen. Und der Mann, was macht er? Er hat den Glauben. Er steht auf. Das heißt, er wird augenblicklich gesund. Der Mann, der begegnet plötzlich dem Leben wieder, er glaubt an Jesus. Und trotz der vorigen Hoffnungslosigkeit, ich komme doch nicht zum Wasser, wenn sich's bewegt, und von seinen Zweifeln, die da waren, kommt die Heilung zustande. Was sagt es uns, mir, euch? Gab auch die Sache mit dem Wasser, muss man vielleicht noch dazu sagen, dass manche behauptet haben, es kam immer ein Engel, der das Wasser bewegte. Aber für uns heißt es doch, dass Jesus über jedem Engel, über jeder Kraft steht. Und Jesus, er tat damals bei diesem Mann ein Wunder, und ich behaupte, er tut es noch heute. Für viele erfahrbar, direkt oder auch sichtbar bei anderen. Ob seelisch oder körperlich, Jesus tut auch heute noch Wunder. Jesus kann natürlich anders handeln, als wir es vielleicht gewohnt sind oder vielleicht auch von ihm erwartet. Jesus, er ist der Herr über Leben und Tod. Aber es geht ihm um jeden Einzelnen von uns. Nicht um die Masse, sondern um jeden Einzelnen. Jesus, er entscheidet aber trotzdem auch, wen er heilt und wann er heilt. Er heilt diesen Mann am Sabbat. Und Jesus, er kommt auf jeden Einzelnen zu. Er lässt uns nicht allein. Jesus, er kann heilen, auch wenn es aussichtslos erscheint. Er kann eingreifen, körperlich oder seelisch. Ich sage es jetzt einfach so, du bist nicht die einzige Person, die Jesus sieht, in einer großen Masse, sondern Jesus, er sieht genau dich. So wie Jesus der Kranke damals sieht, so sieht er jeden Einzelnen von uns heute und sucht Begegnung zu uns. Sucht eine Beziehung zu uns aufzubauen. Und ihm, Jesus, ist es egal, ob wir dies momentan eben so tun, dass wir uns auf ihn einstellen, oder ob wir vielleicht von vielen Dingen gerade abgelenkt sind. Ihn stört es nicht, ihn bewegt es nicht. Er kümmert sich um jeden Einzelnen. Und wenn wir ehrlich sind, dann sind wir doch öfters abwesend. Aber wegen Trost, dass Jesus das nicht davon abhält, uns zu suchen, uns zu sehen mit unseren Nöten und mit unserer Sorge. Wir dürfen sicher sein, dass er unseren Zustand besser kennt und einschätzen kann, wie wir selber. Und wir haben den in unserem Text gelesen und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nicht der Kranke hat Jesus gesehen, sondern Jesus hat den Kranken gesehen. Ich denke, das ist ein großer Unterschied. Nicht der Kranke hat Jesus um Hilfe gebeten, sondern Jesus, er spricht den Kranken an. Und das ist doch die Gnade, die von Jesus ausgeht. Steh auf, nimm dein Bett. Der Kranke, er hatte den Glauben. Er nahm sein Bett und wurde geheilt. Steh auf, lass dich nicht von Rückschlägen lähmen. Entscheide dich bewusst, aktiv zu werden, Herausforderungen anzupacken. Steh auf, diese zwei Worte, die gelten auch für uns heute. Vielleicht steckt in dieser Aufforderung auch ein bestimmter Satz. Man könnte sagen, krank, trug das Bett den Geheilten. Gesund trägt der Kranke das Bett. Wenn wir krank sind, tragen uns, ich sage es jetzt einfach mal so, unsere Nächsten, auch im Gebet. Bist du gesund, dann trag du deinen Nächsten. Nimm also dein Bett. Und wenn du es aufgenommen hast, bleib nicht stehen, geh. Indem du den Nächsten liebst und Sorge trägst für deinen Nächsten. Bei unserem Herrn, auf den wir warten, sind wir noch nicht. Aber unsere Nächsten, die haben wir um uns. Anselm Grün, der, denke ich, vieler bekannt ist, er deutet dies so. Das Bett symbolisiert meine Zweifel und meine vielen Überlegungen aufgrund von Schwierigkeiten oder Schwächen. Sein Bett zu nehmen und loszugehen bedeutet dann, ich lasse die Grübeleien los. Ich denke nicht weiter darüber nach. Ich nehme all die Unsicherheiten und Hemmungen unter den Arm und gehe einfach. So sagt Anselm Grün. Aber für Jesus ist noch was entscheidend. Vor jeder äußeren Heilung möchte Jesus die innere, die seelische Heilung. Und Jesus die Tür aufmachen, mich von ihm führen lassen. Jesus, er sieht dich, er sieht mich, er sieht jeden Einzelnen. Inmitten von all den anderen. Er kennt auch das Problem von dir, von mir, von jedem Einzelnen. Sind wir bereit zu merken, dass Jesus mich persönlich meint? Wir brauchen nicht wie dieser Kranke am Teich Bethesda der Erste sein, der zum Wasser kommt, dass wir geheilt werden. Wir brauchen nicht besondere, herausragende Leistungen erbringen, um zu etwas zu kommen. Was Jesus für jeden Einzelnen vorbereitet hat, das weiß er. Manche sind nie in irgendwas die Beste oder die Erste. Nie. Und trotzdem können wir alles besitzen, alles haben. Nicht was wir wollen, sondern das, was wir brauchen. Liebe, Annahme, Geborgenheit, Schutz, Frieden, Freude, Heilung für Körper und Seele. Wahre Freiheit in Jesus Christus, das ist die Schlüssel, der Schlüssel seiner Gegenwart. Jesus, er hat es zum Gelähmten gesagt. Und dieser Gelähmte, er stellt Jesus keine Frage, sondern er klappt sein Bett zusammen, nimmt sein Bett und geht. Er tut einfach, was Jesus zu ihm gesagt hat. Weil er an Jesus geglaubt hat. Haben wir auch diesen Glauben an Jesus? Sind wir bereit, ihm zu folgen, auch wenn wir den Weg, der vor uns liegt, nicht sehen? Für unser Leben, denke ich, ist wichtig. Keiner von uns ist perfekt. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Keiner ist perfekt von uns. Und wenn wir Fehler erkennen, dann haben wir die Chance, aus diesen Fehlern zu lernen, uns besser zu machen. Wichtig ist, dass wir Gottes Vergebung annehmen und nutzen. Lassen wir uns nicht von Schuld lähmen, sondern nehmen Gottes Liebe an und richtet unser Leben immer wieder neu darauf aus. Jesus, er hat den Gelähmten gefunden, weil er sich um seine geistliche Gesundheit sorgte. Nicht in erster Linie um seine körperliche Gesundheit. Ich wage jetzt einen Satz zu sagen. Ein Leben in Sünde zu leben, ist vielleicht schlimmer oder hat schlimmere Folgen, wie 38 Jahre lang krank zu sein. Sünde widerspricht dem Wesen Gottes. Wir bereiten uns in unserem Leben auf die Ewigkeit vor. Und in dieser Vorbereitung werden wir sicher immer wieder sündigen. Aber in der Vergebung durch Jesus Christus wird die Verbindung immer wieder hergestellt. Jesus erschenkt die Vergebung der Sünde. Er bringt uns immer wieder in die richtige Beziehung zu Gott und auch zu unseren Mitmenschen. So wie die Lähmung eine Krankheit des Körpers ist, ist die Sünde eine Krankheit der Seele. Und nur mit Jesus an unserer Seite können wir dies überwinden. Begegnung mit Jesus für den Gelähmten an Teich Bethesda. Begegnung von uns mit Jesus, spätestens wenn er wiederkommt. So wie er an Teich Bethesda kam, dann sind alle anderen Umstände nicht mehr wichtig. Sei Gegenwart, wenn er kommt, die reicht aus. Verpassen wir das nicht, verpassen wir ihn nicht. Amen.